Hallo und herzlich willkommen zum ersten What the Funk Podcast mit mir, Fred Funk und Nick Staggenborg. Wir haben geredet über...
Ja, natürlich über St. George, was da so passiert ist am Wochenende. Das ganz große Recap, das war das Hauptthema dieses Podcasts. Aber natürlich, vorweg, weil es der erste Podcast ist, sprechen wir auch nochmal kurz darüber, wie du überhaupt zum Triathlon gekommen bist, wie lange du Triathlon machst und warum der FC Bayern Jugend deine Fußballkarriere beendet und deine Triathlon-Profikarriere gestartet hat. Und am Ende gibt's noch wirklich, also das größte Schmankerl ganz am Ende des Podcasts, die Off-Season-Racing-Tipps von Fred und die würde ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und damit starten wir einfach mal direkt hier rein in den Podcast. Ganz viel Spaß mit der ersten Episode.
Viel Spaß beim Zuhören.
So, und hier starten wir mitten rein in den ersten What the Funk Podcast. Schon sind wir drin. So schnell geht's, Fred. Erst zu Gast, dann machst du ein Rennen und dann... bist du schon im eigenen Podcast jetzt schon da? Jetzt haben wir allerdings nicht Nils zu Gast. Also du musst jetzt nur mit mir und dir Vorlieb nehmen für diesen Podcast hier. Schaffen wir das?
Ja, jetzt geht's los. Ja, bin mal gespannt, was da draus wird.
Ich auch. Die Leute draußen hoffentlich auch. Und schauen wir mal, was wird. Ich meine, wir haben jetzt natürlich schon ein gutes Einstiegsthema mit der Nachbesprechung von St. George. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht gibt's ja auch noch hier Leute im Podcast, die... deine Hintergrundgeschichte gar nicht kennen, so wie war der Weg zum Profi, wie lange machst du eigentlich schon Triathlon, weil das ist ja schon, du machst fast so lange Triathlon, wie du alt bist, und dann, wie bist du überhaupt zu Pushing Limits gekommen, die Frage müssen wir natürlich auch noch klären, also wie sind wir jetzt eigentlich in diese Situation hier geraten, dass es jetzt den Podcast hier gibt. Ich würde sagen, fangen wir mal ganz vorne an, wie lange machst du denn jetzt tatsächlich schon Triathlon?
Ja, wir haben es gerade schon davor gesagt, 95%, die den Podcast hören, wissen es wahrscheinlich schon auswendig, aber ich erzähle es trotzdem einfach nochmal in der Kurzfassung für die restlichen 5%. Ja, meine Eltern machen das Ganze schon seit über 30 Jahren und ich wurde dementsprechend reingeboren. Meinen ersten Triathlon habe ich dann schon mit 5 Jahren gemacht. Das war die Junior Challenge Rot, also ganz guter Einstieg. Und wollte dann eigentlich immer Profifußballer werden. Gibt's auch ein ganz witziges Interview von mir und meiner Schwester auf YouTube.
Was? Wie geil, ich kenne dich noch nicht.
Kennst du das gar nicht? Ah, okay. Ja, dann schicke ich dir später mal den Link. Nee, es war im Rahmen der Challenge Rot, wo meine Eltern interviewt wurden. Und dann wurden meiner Schwester mir eben noch die Frage gestellt, was wir denn mal werden wollen, wenn wir groß sind. Und ich habe so ein Fußballtrikot angehabt vom 1. FC Nürnberg, war ein großer Fan und habe dann nur so gesagt, ja, Profifußballer bei der erst deutsche Nationalmannschaft und dem 1. FC Nürnberg.
Das ist auch eine geile Kombi gewesen. Profifußballer in Nürnberg und bei der wärst wahrscheinlich aktuell der Einzige.
Stimmt. Ja, also, da kenne ich leider inzwischen wieder zu schlecht aus im Fußball, aber ja, ich hoffe, mein Onkel hört den Podcast nicht.
wahrscheinlich gibt es jetzt so einen Profifußballer, der Nationalmannschaft spielt und bei Nürnberg. Und ich mache mir jetzt was über was lustig, was es wirklich gibt, weil ich auch überhaupt keine Ahnung habe. Das wäre jetzt auch richtig dumm.
Also war quasi die Frage, ob ich Profisportler sein werden will, stand nie zur Debatte. Nur am Ende wurde es dann nicht Fußball, sondern Triathlon.
Ja, es war also kann man sagen, haben sich deine Eltern doch durchgesetzt?
Ja, sie haben mich nie dazu gezwungen, aber die haben das, glaube ich, schon ganz, ganz clever gemacht, haben mich immer zu allen Triathlons mitgenommen. Ich habe immer schön die Atmosphäre dort aufgenommen, meine Eltern angefeuert, immer mit ihnen über die Ziellinie gelaufen. Da gibt es auch viele Bilder. Jetzt am Wochenende hat Nils Görke auch wieder eins in der Story gehabt vom Ironman Lanzarote, wo meine Schwester und ich mit meinen Eltern übers Ziel laufen.
Und, richtig geiles Bild.
Ja. Ja, und so verliebt man sich in den Sport dann doch. In mir drin wollte ich dann doch schon immer Profi-Triathlet werden. Und es war dann, glaube ich, Ende 2010, als ich dann mit meinen wenigen Training und paar Erfolgen die Aufnahme in den Bayern-Kader geschafft habe. Das hat mich dann dazu motiviert, das Ganze da ein bisschen professioneller anzugehen. Da habe ich dann auch aufgehört, Fußball zu spielen und mich dann auf Triathlon konzentriert. Über die Jugend und Junioren in Deutschland. Dann halt Kurzdistanz und jetzt als Profi über die Mitteldistanz.
Wie lange hast du denn noch Fußball gespielt?
Eigentlich bis 2010 war ich 13.
Ach krass, also doch noch. Ersten Triathlon in Rot direkt gemacht mit 5 und dann aber doch noch bis 13 Fußball gezockt.
Ja, also es war eigentlich mein Training, neben ein-, zweimal die Woche schwimmen, weil meine Mutter auch Coach bei unserem lokalen Verein war, also Triathlon-Verein. Also hatte ich da auch schon immer Leute, wie zum Beispiel Julian Erhardt, mit denen ich dann immer trainieren konnte in Grassau. Und genau, und bin auch froh, dass ich frühzeitig das Kraulen gelernt habe.
Ja, das ist immer die größte Schwierigkeit für immer noch sehr viele Profi-Triathleten. Das ist schon ein
Problem. Fußball habe ich auch nur, klar, bei unserem lokalen Dorfverein da gespielt.
Also warst du nicht beim FCN? Nicht,
nee, es war jetzt nicht wirklich professionell oder ich weiß nicht, in irgendeiner Jugendauswahl oder so. Ich kann mich nur erinnern, wir haben einmal gegen die FC Bayern Jugend gespielt. Lagen dann 1-0 in Führung und haben dann 13 zu 1 verloren.
Und das war der Tag, wo Frederik Funk entschieden hat, er wird Profi-Triathlet und kein Profi-Fußballer. Sehr gut, haben wir das jetzt auch? Das ist jetzt einfach der Tag. Den nehmen wir jetzt einfach als D-Day. Das ist auch eine Leistung, muss man erstmal schaffen. 1-0 in Führung stehen und dann 13 zu 1 verlieren.
Ja, das war,
hast du das Tor geschossen?
Nee, ich war nie der Torschütze unserer Mannschaft. Ich war immer der links oder rechts außen, der immer schön reingeflankt hat und immer die ganze Zeit hin und her gerannt ist.
Flügelflitzer.
Genau.
Sehr gut, geil. Ich würde sagen, machen wir das Thema, wie bist du zum Triathlon gekommen, dicht, weil den Tag haben wir jetzt ja quasi. Die FC Bayern Jugend, als die dich abgeschossen hat, hast du entschieden, Profi-Triathlet zu werden. Jetzt müssen wir nur noch die Frage klären, wie kam überhaupt die ganze Pushing Limits Geschichte zustande, dass wir da immer mehr rumgeblödelt haben und lustige Aktionen gemacht haben. Und du kannst mich verbessern, aber wenn ich mich richtig erinnere, war so der Hauptstartpunkt Challenge Gran Canaria.
Ich würde sagen, der Hauptstartpunkt war die Kinotour.
Oh, stimmt. Stimmt.
Also Gran Canaria war dann der Hauptstartpunkt, sagen wir, in offizieller Hinsicht. Da habe ich dann meinen Praktikantenvertrag offiziell unterschrieben.
Genau, Vorstellungsgespräch war bei der Kinotour.
Genau.
Wird dann, dass er, oh, da schließt sich dann, da, oh, das ist gut, da schließt sich dann der Kreis, weil du hast dann ja quasi Pushing Limits richtig kennengelernt in der Offseason und eigentlich jetzt nach dem Rennen in St. George ist ja wieder Offseason, jetzt beginnt dieser neue Podcast hier. Also das passt auch. Also genau, stimmt, Kinotour mit anschließend hast du Bocky und mir gezeigt, wie man in Nürnberg trinkt.
Genau, da habe ich euch noch den besten Club der Stadt, die Bombe, gezeigt.
Studentenparty war da, glaube ich.
Der einzige Club, der an einem Dienstagabend geöffnet hat.
Ja, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass der Türsteher uns gefragt hat, Bocky und mich angeguckt hat, Jungs, seid ihr sicher, dass ihr hier rein wollt? Hier ist heute keiner über 20. Stimmt, geil. Ja, das war ein gutes Vorstellungsgespräch. Und dann ging es weiter und der Praktikantenvertrag wurde offiziell unterschrieben bei der Challenge Gran Canaria mit deinem, ich muss das Interview auch nochmal einzeln rausschneiden, dass wir das nochmal auf Social spielen können. Vielleicht mache ich das heute nochmal, oder wenn der Podcast rauskommt, als Reel oder so. Weil da hast du Bocky interviewt und das war das, also ich finde immer noch, das ist das beste Interview, was es jemals auf Pushing Limits gab.
Ja, dazwischen gab es auch noch, ich glaube, es war dazwischen der Hausbesuch hier von euch mit meinem, ja. Mit meinem Barista-Kurs. Also falls jemand mal gerne wissen will, wie man dann perfekt einen Espresso zubereitet, mit inklusive Latteart, der soll mal den Hausbesuch auschecken. Da erkläre ich alles im Detail. Und genau, dann
ja, alle Challenge deine Gran Secrets, Canaria. Barista Secrets.
Genau. Dann Challenge Gran Canaria. Ich glaube, wie war das eigentlich? Ich glaube, ihr habt zuerst mich interviewt, dann standen wir danach noch so ein bisschen blöd beim Check-in rum und haben uns unterhalten. Und da hatten Bocky oder ich, weiß jetzt nicht mehr, die Idee, dass ich Bocky interview.
Ich weiß auch nicht mehr, wer die Idee hat, aber irgendwie, wir haben uns, glaube ich, darüber unterhalten, das ist so diese, ja, bei Interviews, es ist ja auch bei so Rennen immer schwer und man will immer mal andere Fragen stellen, aber ja gut, am Ende geht's um deine Form, ums Rennen, wie bist du drauf, die Infos willst du ja doch wissen, und dann, irgendwer hat dann Bocky oder du gesagt, so, ja, ich kann ja euch mal interviewen, oder wir können es einfach mal umdrehen, dass du die Fragen stellst. Und das war auch so geil. Und bei dieser einen Frage, da hast du Bocky echt, da musst du echt überlegen.
Ich glaube, es war mit meiner Aussage, der Sommerreporter wird im Winter gemacht.
Stimmt. Der Sommerreporter wird im Winter gemacht. Das war's. Und es war, glaube ich, noch so, ja, wie siehst du die, da hat Bocky direkt drauf gegangen, wie siehst du die Konkurrenzsituation hier vor Ort? So mit Active Images, James Mitchell und keine Ahnung was. Ja, die Konkurrenz ist stark und das war legendär. Da erinnere ich mich gerne hin zurück. Das weiß ich noch. Stimmt, das war wirklich so beim Check-in, ne?
Ja, genau. Und das Ganze ging dann weiter, glaube ich, so beim Challenge St. Pölten, wo ihr mir dann die Aufgabe gegeben habt, Sebastian Kienle zu interviewen.
Ja.
Und genau, dann habe ich bei den Race-Movies auch noch mitkommentiert, so ein paar Mal. Ja, und so wurde ich zum Praktikanten.
Ja. Ja, dann die Race-Movies, dann ist ja schon fast der Azubi-Vertrag unterschrieben worden. Aber alles Schnee von gestern. Jetzt sitzen wir hier, bist mit Podcast Co-Host und wir werden jetzt einmal im Monat über alles sprechen, was so bei dir als Sportler passiert, was so auch vor allen Dingen in der Triathlon-Profi-Szene passiert, weil da kriegt man ja doch nicht, oder du bist da natürlich näher dran als jeder andere. Du bist auch immer die stille oder der geheime Informant gewesen, wenn es um manche PTO-Sachen ging, wenn wir wieder nicht genau Bescheid wussten, hast du den Podcast gehört und uns dann im Nachgang mit Informationen versorgt, dass wir im nächsten Podcast wieder glänzen konnten, mit absolutem Fachwissen. Also über die ganzen Sachen wollen wir reden, aber erstmal jetzt natürlich nachbesprechen, wie wir es schon angekündigt haben, St. George. Überragend, richtig geiler 5. Platz von dir. Mit einem Rennen, was so von außen, also wir haben ja quasi echt fast die ganze Zeit Insta-Live-Kommentar gemacht, haben quasi einen Livestream, weiß nicht, ob es weiß, einen Livestream angestellt und haben das mitkommentiert.
Kann man das eigentlich
und
noch,
wir wollten eigentlich,
kann man das eigentlich noch im Real-Life anschauen?
Muss ich mal schauen, leider nicht, ich habe es leider nicht gespeichert. Also es war nur die dabei waren, konnten es hören. Ich muss beim nächsten Mal speichern. Wir haben uns getroffen und Johann und Görke und ich, wir haben uns verabredet und gesagt, ja komm, zum Schwimmstart gehen wir das erste Mal live und dann irgendwann gehen wir offline und bis wir ja irgendwas Spannendes passiert. Und irgendwann, wo ihr dann auf die Laufstrecke gegangen seid, meinte Görke, ey scheiße, ich muss mal eben was weg und was machen. Also da waren dann schon 3,5 Stunden gefühlt um oder 3 Stunden. Und wir haben einfach so Spaß gehabt und das Rennen war so spannend die ganze Zeit und aus deutscher Sicht ja auch mega zu verfolgen. Und für dich nur als Info, es gab die ganze Zeit einen Running Gag und der war die ganze Zeit, wo ist eigentlich Ruben? Und ist Ruben schon im Ziel, weil Ruben hat beim Schwimmen schon seinen Tracker verloren und immer wenn neue Leute auf diesen Stream kamen, haben sie geguckt, ey, ist Ruben schon raus? Habt ihr Infos zu Ruben? Das war halt, alle 5 Minuten kam eine Frage. Und das war dann so der Running Gag. Aber weg von Insta Live und was da passiert ist, haben die Leute auch verfolgen können. Wie war dein Rennen? Bist du happy?
Ich bin happy, ja. Also mit der Platzierung 100% happy, mit meiner Leistung zu 85% oder 80% happy. Und ja, also
warum 80% happy?
Ja, es war nicht meine beste Leistung diese Saison vielleicht. Also war sehr gut, keine Frage. Aber kann mir ja dann später nochmal im Detail, kann ich ja später nochmal im Detail erklären, aber ja, so laufen war jetzt ja nicht das Allerbeste. Sieht man vielleicht auch an der Laufzeit. Und ja, da habe ich schon so ein, zwei Minuten mindestens liegen lassen. Also allein auf der ersten Laufrunde. Hinten raus war es dann wieder ganz gut. Aber ich kann ja einfach mal ganz von vorne anfangen.
Ja, wir haben ja hier Zeit im Podcast. Also wir können hier hin und her springen und wir können das Ganze komplett auseinanderziehen. Ich wollte nur schon direkt drauf, warum du nur 80% happy bist, bei einem 100% happy in Platzergebnis mit der Leistung. Aber ja, fang vorne an.
Also dann Temperatur waren angenehme 4 Grad. Und Wassertemperatur war glaube ich knapp über 16 Grad. Also jetzt auch nicht wirklich warm, aber wenn man dann von draußen ins Wasser gegangen ist, kam es einem sogar da noch relativ warm vor.
Ist das wirklich so, dass du dann denkst, so, ja gut, mit Neo an, ist es Badewanne? Oder wie war das so vorm Start bei 4 Grad, auch da mit Barfuß zu stehen und sowas? Das ist wahrscheinlich schon dann auch an Füßen direkt schon richtig kalt.
Ja, ich hab's mir eigentlich von vornherein kälter vorgestellt, weil durch das ganze ja Adrenalin und die Aufregung, die hat einen dann von innen gewärmt. Und auch die 16 Grad Wassertemperatur, 16 Grad waren auch schon mal kälter, klar, beim Reinspringen. So war gut, dass ich vorher beim Warmschwimmen auch nochmal rein bin. Einfach das Gesicht und die Hände frieren dann doch erstmal kurz eine Minute, aber dann gewöhnt man sich da relativ schnell dran. Und ja, wir sind mehr oder weniger im Dunkeln noch gestartet. Also 7.30 Uhr war Start, die Sonne ist eigentlich erst um 8.15 Uhr so richtig über den Berg hinten aufgegangen. Also ich habe mich gegen eine verspiegelte Brille entschieden. Das war auch die gute Entscheidung, da habe ich wenigstens ein bisschen was gesehen. Stand dann beim Start.
Die Bilder im TV haben das ganz gut rübergebracht. Also dass es wirklich dunkel war und so diese Wolken, das waren schon richtig, richtig epische Schwimmbilder auch. Also ich würde sagen, das waren die geilsten Schwimmbilder, die ich jeweils im Livestream gesehen habe. Aber ich habe mir währenddessen, haben wir auch drüber diskutiert, sieht man überhaupt was?
Also wirklich eigentlich gar nichts. Das Gute war, ich muss ja nicht vorschwimmen. und ja, stand da beim Start, nur in zweiter Reihe, hab es da irgendwie ein bisschen verpennt, mich da so ein bisschen vorzudrängeln. Allerdings direkt hinter Ben Canute, deswegen habe ich mir dann auch nicht allzu große Sorgen gemacht. Dann war Startschuss, bin dann nicht wirklich gut weggekommen, hab beim Start ziemlich viel Schläge abbekommen, aber dann, ja, so 100 Meter später ganz gute Beine erwischt und konnte wieder so ein bisschen vorschwimmen, hatte aber zu keinem Zeitpunkt im Schwimmen Ahnung, wo ich eigentlich liege, weil man wirklich einfach nichts gesehen hat, außer dem, der vor einem schwimmt. Und hinten bei der Boje habe ich dann schon gemerkt, wie ein paar Leute nach rechts schwimmen und ein paar Leute nach links schwimmen, also bei der Wendeboje. Hab dann danach gehört, dass Aaron Royal da scheinbar zur falschen Boje geschwommen ist und ein paar Meter mehr schwimmen musste. Das Schwimmen war irgendwie zu keinem Zeitpunkt so richtig angenehm. Es war sehr chaotisch, vielleicht weil man so schlecht gesehen hat. Ich hatte nie irgendwie
Ich grätsch immer mal zwischendurch rein, wenn du so einfach erzählst, weil von außen sind uns ja noch ein paar mehr Sachen aufgefallen. Also das mit dem Verschwimmen und relativ am Anfang, auch so nach 200 Meter oder so, war auf einmal eine Luftmatratze.
Stimmt.
Oder irgend so ein Ding, was geschwommen ist. Hast du das mitbekommen?
Ja, das,
oder hast du das gar nicht gesehen?
Doch, das war direkt, direkt vor mir und ich musste da dann außen rumschwimmen. Ich glaube,
Bist du links rum?
ich bin, glaube ich, rechts rum. Also ich musste keinen
Ja,
großen
okay.
außen rumschwimmen, aber habe ich dann auch
Ja.
gewundert, warum da auf einmal so eine Luftmatratze Luft rumschwimmt oder so ein Kajak oder was auch immer das war. Und ja, genau, und dann das Schwimmen, also ich hatte nie irgendwie so einen Wasserschatten, wo ich mal so ein bisschen, ja, dann meinen Rhythmus gefunden habe und der Puls dann so ein bisschen runterging. Allerdings hatte ich wirklich sehr gute Arme und ich konnte die ganze Zeit reagieren, Löcher zuschwimmen, die Frequenz wechseln und habe dann am Ende auch gesehen, das Führungskajak und das Kameraboot, die sind gar nicht so weit vor mir und bin dann wirklich ja, in einer sehr guten Position aus dem Wasser, bin in die Wechselzone gelaufen und es war Aaron Royal ist, glaube ich, ja, so knapp 25 Sekunden vor mir aus dem Wasser. Der war dann auch immer noch in der Wechselzone. Also war ich wirklich sehr happy mit meinem Schwimmen.
Ja.
Und hab mich dazu entschieden, Handschuhe anzuziehen. Also so Zehenkappen hatte ich schon an den Radschuhen. Aber aufgrund der Aerodynamik habe ich mich gegen irgendein langes Trikot oder Weste entschieden. Und ja, dann nur Handschuhe. Die habe ich eigentlich ganz gut anbekommen und bin dann fast als erster von der Riesenverfolgergruppe aufs Rad. Also vorne waren dann schon ja, so fünf Athleten weg. Das waren Aaron Royal, Micki
Ben Canute,
Tarkold, Ben Canute
genau, Micki Tarkold,
und
Blumi.
Blumenfeld ist mit mir aus dem Wasser, hat aber nichts angezogen und dann richtig schnell einen Wechsel, der war dann da direkt drin. Also es hat er auch clever
Ja.
gemacht. Und genau, ich musste das Loch dann erstmal zufahren. Hatte auch
Hast
mal.
du da geguckt, wer um dich rum ist? Also, weil du ja gesagt hast, im Schwimmen, du wusstest nicht mal, wer jetzt vor dir geschwommen ist, sondern du hast nur die Füße gesehen, weil es noch so dunkel war. Hast du dann da versucht, dir irgendwie einen Überblick zu verschaffen, wer jetzt da mit dir dabei ist oder wen du droppen musst oder mit wem du mitfahren kannst?
Also so im Wasser habe ich eigentlich nur Mika mal erkannt, dass der da bei mir irgendwo rumschwimmt. Und als ich aus dem Wasser raus bin, habe ich dann ja Blumenfeld und Strati auch gesehen. Und dann, als ich mein Rad geschoben habe, genau die Story muss ich noch erzählen, höre ich auf einmal von allen Seiten schreien, Helmet, Helmet, Helmet. Und ich hab mich
Stimmt.
so gewundert, wie Helmet, dann fasse ich mir so selber so an den Kopf, so, okay, ich habe meinen Helm auf, also bei mir passt alles. Und dann schaue ich so nach links rüber und dann schiebt da Magnus Dietleff sein Rad, hat aber keinen Helm auf. Und ich gucke dann noch so, ob er den vielleicht in der Hand hat und das jetzt irgendwie eine neue Taktik ist, den erst beim Radfahren aufzuziehen, was ja natürlich nicht erlaubt ist. Und ja, versuche ihn dann so auf mich aufmerksam zu machen und so, Magnus, Magnus, als er mich angeguckt hat, habe ich dann so nur halt auf meinen Helm und Kopf gezeigt und habe so Helmet geschrien. Und dann hat es
Ja.
Gott sei Dank noch gecheckt, weil
Ist da, die, die, das
spätestens
Video
danach,
gibt's auch bei PTO auf dem Insta-Channel. Das hatte ich nämlich auch gesehen, wo du da die auf dem Helm haust und er nur guckt, oh fuck, und sein Rad an die Seite legt. Und im Livestream hatte man das nicht gesehen. Im Livestream hat man nur gesehen, dass alle rausrennen und auf einmal kam von links zurück Magnus Dietleff ohne Helm. Und das hatten wir auch live kommentiert. Und da habe ich gesagt, ja, ey, ich kann mich noch daran erinnern, wo es auch so kalt war, Challenge Davos, wo wir das erste Mal so ein Live-Video machen wollten oder so ein Race-Report. Da ist ja Andi drei so ohne Fahrrad aus der Wechselzone gelaufen.
Gut, ohne Fahrrad ist eigentlich noch besser.
Ja, aber ohne Helm ist auch krass. Aber das passiert ja eigentlich nie. Außer anscheinend wirklich bei so, das ist jetzt zweimal, da habe ich es gesehen. Und zweimal war es bei so kalten Temperaturen halt einfach. Weil du bist ja dann beschäftigt irgendwie, dass du warm wirst, die Finger sind kalt, dass du es koordinativ überhaupt alles hinbekommst. Aber dann hattest du keine Probleme. Hast ja gerade gesagt, du bist in die Handschuhe, alles gut reingekommen und Helm hattest du auch auf und Fahrrad auch dabei.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem, klar, einerseits die Temperaturen, da kriegt man vielleicht so ein bisschen Gehirnfrost. Aber
Das wird sein.
das andere war auch, dass normalerweise hat man seinen Helm ja auch irgendwie am Rad oder so auf dem Rad. Das heißt, man kann sein Rad gar nicht rausschieben, ohne dass man den Helm vorher anzieht. Allerdings war das da nicht erlaubt. Der Helm musste in der Box sein. Und ja, da denke ich, kann es dann schon passieren, wenn das Rad dann einfach leer ist, dass man dann ganz vergisst, den Helm noch aus der Box rauszuholen in der Eile. Und
ja, stimmt, das ist auch ungewohnt, wenn da sonst einfach dranhängt. Weißt du, das haben wir uns gefragt, weißt du, wie da, also ich will jetzt nicht nachträglich ein Fass aufmachen hier, aber darf man ohne Helm überhaupt mit dem Rad rausrennen aus der Wechselzone oder ist das eigentlich ein DQ?
Also rein theoretisch darf man es nicht. Man darf eigentlich erst sein Rad rausschieben, wenn der Helm an und
der
geschlossen
zu ist, ne?
Und geschlossen ist, genau. Ja, also spätestens wenn er auf dem Rad gesessen wäre ohne Helm, da hätte es definitiv Probleme gegeben. Also da hat es noch rechtzeitig gemerkt. Ja, kann man jetzt drüber streiten. Aber
also ich finde gut, dass es nicht so ist. Das wäre, ich meine, können wir später nochmal zukommen, die Causa Sam Long, aber das wäre für mich wieder so ein Ding gewesen, was, ich meine, der hat sich ja selber bestraft, dass er das Rad wegbringen musste und die Gruppe verloren hat dann dadurch. Und wenn du da deswegen disqualifiziert wirst oder so, das ist ja dann fünfmal bitter. Also für mich völlig okay. Ich meine nur, ob es da irgendwie klare Regeln oder sowas gibt, weil ich habe mich jetzt da auch nicht eingelesen. Aber witzige Story und ist ja alles gut gegangen.
Genau, ja. Also ja, bei jedem lokalen Dorfrennen wäre disqualifiziert worden.
Wahrscheinlich.
Da sind auch die Kampfrichter gefühlt immer strenger als bei so einer WM.
Ja, zumindest was in der Wechselzone angeht. Aber ich hatte das auch schon mal bei meinem, jetzt kommt wieder eine Anekdote, bei meinem, ich glaube, das war mein zweiter Triathlon. Da habe ich nämlich auch gedacht, ich bin ultra schlau, bin vom Rad abgestiegen und habe auch schon den Helm aufgemacht und habe mir den so runtergenommen zwischen die Arme. Dann wurde ich auch eingeflaumt, wurde aber nicht disqualifiziert, sondern nur angepfiffen, musste stehen bleiben, musste den Helm wieder aufsetzen, wieder zumachen und erst dann durfte ich wieder weiterlaufen. Also quasi eine Stop-and-Go-Strafe.
Ja, es gibt ja auch diesen Trick, ich glaube, Frodo hat es früher auch immer gemacht, dass der Helm quasi schon geschlossen ist und man den dann einfach so quasi geschlossen auf den Kopf setzt und sich den Riemen dann so während dem Laufen so übers Kinn zieht. Und seitdem gibt es bei der ITU auch die Regel, dass man das nicht darf. Also, dass der quasi offen sein muss und man den dann erst schließt.
Frodo ist schuld, wenn sich wer beschweren will.
Frodo hatte das auch immer gemacht, den Trick.
Marginal Games. Ja, geil. Okay, haben wir die Helm-Causa auch geschlossen. Also du hast so ein bisschen geguckt, Blumi ist da, du bist eigentlich mit den Leuten, mit denen du wolltest, aus dem Wasser gekommen und dann ging's los aufs Rad. Ich habe auch gedacht, ich habe die Ergebnisliste gesehen und dachte so, geil, Fred ist dabei und dann kam die erste Einstellung vom Rad von vorne und da waren fünf Leute weg, da war eine Lücke und du warst nicht dabei und ich dachte so, hä, fuck, was passiert?
Ja, also es waren die einerseits schneller geschwommen sind und Blumi, der einfach deutlich schneller gewechselt hat, weil sich auch nichts angezogen hat. Und ich hatte halt noch die Handschuhe. Das hat dann doch 10 bis 15 Sekunden gedauert, bis ich die anhatte. War allerdings dann schon froh, dass ich sie angezogen habe. Also die Entscheidung bereue ich nicht. Aber ja, da musste ich erstmal das Loch die Lücke auf dem Rad schließen. Bin dann so erstmal natürlich wie immer losgeballert, hatte mich dann umgedreht und diese Riesengruppe hinter mir gesehen. Und den Fehler habe ich letztes Jahr in St. George auch schon gemacht, dass ich da zu konstant an die erste Gruppe rangefahren bin und zu viele Athleten da mitgenommen habe. Und habe deswegen dann auch wirklich richtig reingedrückt, damit mir auch warm wurde, weil es war dann doch ziemlich kalt so am Oberkörper und den Oberschenkeln. Also man hat es dann schon gemerkt und habe es dann geschafft, alleine nach circa 10 Minuten zur ersten Gruppe aufzuschließen und bin dann da erstmal hinterhergefahren und habe auch gemerkt, dass Christian Blumenfeld da wirklich extrem aufs Tempo drückt und bin da jetzt auch, dann auch erstmal nicht vorgegangen, um ihm da zu helfen, weil ich mir dachte, ja, es ist in seinem Interesse, dass Gustav und Magnus da jetzt richtig hart arbeiten müssen, um da ranzukommen.
Das war auch interessant zu sehen, weil du ja irgendwie, du kamst dann relativ schnell, wie du schon gesagt hast, nach vorne und dann war bei uns so in der Diskussion, oh, okay, was ist jetzt? Ist Blumi vorne doch nicht schnell genug und Fred fährt jetzt vorbei und nimmt das Heft in der Hand, also du hast uns deine Taktik im Vorfeld ja nicht verraten, sondern du bist halt dann an die Gruppe hinten rangefahren und es sah so aus, als wenn du erstmal durchschnaufen musstest. Also das war dann schon auch der genau so, weil du halt mit so viel Watt rangepresst bist, weil du A, keinen mitnehmen wolltest und B, natürlich auch warm werden wolltest. Aber als du dann da warst an der Gruppe, war schon so, okay, erstmal durchatmen, wieder zu Kräften kommen und das Tempo von Christian war auch hoch genug.
Genau, und was noch dazu kommt, ist, dass die ersten 40 Kilometer der Radstrecke eigentlich sehr schnell und einfach sind. Also da kann man eigentlich nicht wirklich attackieren und jemanden losbekommen. Und auf der ersten Hälfte sind auch alle noch frisch und können da zu gut reagieren. Deswegen habe ich mich dann schon eher auf die zweite Hälfte konzentriert und versucht, so viel Energie wie möglich in der ersten Hälfte zu sparen. Aber selbst dann in der Gruppe mit dem Abstand, also wir sind schon alle sehr fair gefahren, das muss man dazu sagen, war es wirklich nicht ohne. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich mich da ausruhen konnte. Also ich musste schon reindrücken. Gerade so, ja, wenn es bergauf ging, hat Christian immer extrem reingedrückt, aber dann bergab hat er nicht nachgelassen. Dann haben wir auch relativ schnell Aaron Royal gedroppt und waren dann nur noch zu viert. So bei Kilometer 20 bin ich dann an Position 2 vor. Christian weiterhin vorne und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er mal das Tempo verringert und ich dann vorbeifahre und entweder halt auch ihn dann helfe und eine Führung übernehme oder dann auch mal probiert zu attackieren. Aber er ist einfach nicht langsamer geworden. Also das war echt brutal. Da war ich im Rennen schon beeindruckt, wie krass der da vorne fährt. Ich bin
Was
da
hat die gefahren, wattmäßig?
Also ich hatte am Ende einen Schnitt von 313 Watt und Normalized Power 335. Aber ja, die Strecke, die ist schon sehr unrhythmisch und bergauf, sobald es bergauf ging, waren es eigentlich immer über 400 Watt. Und dann bergab konnte man es oft einfach rollen lassen. Und ich glaube, Magnus ist dann irgendwann auch noch auch von hinten aufgeschlossen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, waren. Ich dachte, es war eigentlich immer nur Ben Canute und Micky Tarkold da noch hinten dran. Habe mich dann auch immer gewundert, dass die da mitfahren können. Also es war auf jeden Fall auch von den beiden ein extrem starkes Radfahren.
Ja, also gerade vor allem Ben Canute, der ja doch meistens eigentlich, das haben wir auch gesagt, das kennen wir, der fährt immer extrem stark an und läuft auch extrem stark an und irgendwann geht er dann droppen, aber der ist komplett mit durchgefahren. Magnus ist dann das Gleiche, der kam dann nach seinem Fauxpas, war er halt in dieser großen Gruppe und da haben sich dann irgendwann Magnus, Mika und Gustav so ein bisschen auch gelöst. Und dann ist Magnus von denen auch einfach weggefahren zu euch vor, was dann auch relativ schnell ging und ist dann aber genauso wie du auch erstmal eine ganze Zeit hinter euch hergefahren, weil er wahrscheinlich sich auch von dem Effort erholen musste. Das war gar nicht viel später, als du an Position 2 gegangen bist. Also der war dann relativ fix, war der dann auch dran. Ja, das war echt dann, lange Zeit an Position 5 gefahren.
Ja, das war dann in so einem langen Downhill, sage ich mal, also wo es so leicht bergab ging und man dann schon so ja über 70 eigentlich gefahren ist. Da war halt Magnus auch der Einzige, der dann noch mit einer 60er Trittfrequenz da bei 70 km/h rumfahren kann, weil er halt ein 80er Kettenblatt vorne drauf hat.
Was hast du montiert?
Ich hatte einen 54-10, weil bei dem Prototypen von meinem neuen Cube-Rad das 56er Kettenblatt leider noch nicht gepasst hat.
Du wärst lieber 56 gefahren.
Ja, ich wäre dann schon lieber im Rennen auf jeden Fall schon lieber 56 gefahren, aber so war es auch okay. Da habe ich mich ab einer bestimmten Geschwindigkeit halt auch einfach drauf konzentriert, mich klein zu machen und da Kräfte zu sparen, als da noch irgendwie ja, über 300 Watt zu fahren.
Ja, ja.
Und,
ja, spannend. Das Magnus ja ist dann rangefahren, war bei euch dran. Du wusstest es aber gar nicht. Und irgendwann hat der dann ja auch die Führung übernommen mal zwischendurch.
Ja, genau. Also ich habe davor dann schon immer so die Abstände nach hinten gehört von den Zuschauern und habe mir da eigentlich auch keine Sorgen gemacht, dass die von hinten rankommen, weil ja, das Tempo war extrem hoch und ich hätte mich da echt stark gewundert, wenn die da von hinten auffahren. Und habe, wie gesagt, dann einfach darauf gewartet, bis Blumi mal müde wird und ich da mal jetzt Führung fahren kann, beziehungsweise attackieren kann. Aber wurde er einfach nicht. Also bin ich weiterhin einfach dahinter geblieben. Natürlich mit ausreichend Abstand und hatte dann jetzt auch nicht irgendwie den Übertag, dass ich da noch was drauflegen hätte können. Also ich hatte ein gutes
Ja.
Radfahren, aber jetzt nicht so, dass ich statt den ja, 400 Watt bergauf dann 450 Watt bergauf fahren konnte. Ja, und selbst wenn da wäre Blumenfeld, den ich halt eben hätte losbekommen wollen, wäre da auch auf jeden Fall mitgefahren.
Maschine.
Ja, weil ich sag mal, wir haben ja letztens drüber geredet, was meine Taktiken sind und mein Plan A war ja schon auf dem Rad wegzufahren und am besten alleine mit etwas Vorsprung da auf die Laufstrecke zu gehen. Da ich ja weiß, also Christian Blumenfeld läuft natürlich schneller als ich und wenn ich da irgendwie eine Chance haben will, muss ich ihn auf Distanz halten. Aber ich habe dann früh gemerkt, der Titel wird da über ihn gehen, der hat einen extrem starken Tag. So die Kona-Form kam 3 Wochen zu spät bei ihm.
Ja, wir haben auch gesagt, das sah auch so aus, als wenn, ich meine, Blumenfeld will ja eh immer, aber als wenn er da noch mal mehr gewollt hätte und dieses Kona-Ding ihm, dieser Stachel so tief sitzt, weil der ist durch die Wechselzone geflücht und ist dann, wie du gesagt hast, super schnell gewechselt und ist aufs Rad und ist auch einfach sofort an allen vorbei, aus der Wechselzone raus nach ganz vorne und hat die Position halt auch nicht wieder abgeben wollen. Also, der hat ja nicht mal geguckt oder irgendwen animiert, zumindest hat man es nicht im Livestream gesehen, fahrt auch mal. Es war ihm scheißegal, der hat einfach nur drauf gedrückt.
Ja, vor allem, er ist eigentlich immer, sobald es bergauf ging, ist er in Wiegetritt und ist da gefühlt hochgesprintet, während ich eigentlich immer auf die Geschwindigkeit schaue und so lange wie möglich auch noch in Aero-Position bergauf fahre, wenn es noch schnell genug ist. Und er hat sich dann schon immer sehr oft umgedreht, aber das war immer nur, um zu gucken, ob Gustav an der Gruppe dran ist. Also hat er mir danach
Ah,
erzählt. Er dachte auch
hatte
manchmal,
Angst vor Gustav.
ja, genau. Er dachte auch manchmal, Gustav ist schon drin, weil er ihn oft mit Ben Canute verwechselt hat, da die von den Farben eben einen ähnlichen Anzug haben.
Ja, stimmt.
Und ja, es ist da wirklich einfach hart gefahren, weil er genau wusste, er muss so weit wie möglich vor Gustav auf die Laufstrecke.
Geil.
Und er hat mir dann auch am Ende noch, hat mir noch erzählt, er hatte bis Snow Canyon, also bis Kilometer 65 einen Wattschnitt von 360 Watt.
Average.
Average. Ich habe mich
Boah,
im Rennen auch schon
fuck.
gewundert. Ich habe mich im Rennen auch schon gefragt, ob ich vielleicht irgendwie Luft verliere. Ich bin nämlich auch einmal über eine Brücke gefahren und dann hat sich das so angehört, als ob ich hinten bei mein Tubeless bisschen Luft verliere und das Loch dann wieder schließt. Aber ja, war dann ein bisschen verwundert, ob das eben mein Laufrad ist, die Autos, die unter der Brücke durchfahren, oder das Motorrad, das da gerade zu dem Zeitpunkt hinter mir gefahren ist.
Ja.
Aber ja, hatte eigentlich ja, ganz normal Luft und die Scheibenbremsen haben auch nicht geschliffen. Es war einfach Christian Blumenfeld, der da vorne 360 Watt im Schnitt gefahren ist.
Boah, das kann auch mental dann schon einen zerbröseln, oder?
Ja.
Wenn der da drauf sitzt und einfach fährt die ganze Zeit und dann an den Bergen gefühlt nochmal, sobald es hochgeht, aus dem Wiege tritt und nochmal weiter drauf drückt und du denkst, ja, normal fährt da einer vorne vielleicht 3,30, 3,40 oder sowas maximal. Und wenn der natürlich immer 20 Watt mehr, als du denkst, auf dem Tacho hat und du dahinter, scheiße, was ist los bei mir? Also nimm uns da mal mit. Guckst du dann öfter mal, ob du wirklich einen Platten hast oder ob irgendwas unrund läuft oder zweifelst du dann oder was geht da in dir vor?
Also nachdem ich dann dieses Geräusch gehört habe, das war auch bei Kilometer 30 oder so, da habe ich dann hatte ich dann schon so 5 Minuten, wo ich mir gedacht habe, okay, shit, das ist jetzt nicht gut. Hab dann auch immer so hinten versucht, das zu erkennen, ob ich da jetzt weniger Luft im Reifen hinten habe. Aber wusste auch, dass das dann auch einfach auch mal ein Mental ist und haben mir dann versucht einzureden, nee, komm, jetzt fahr einfach und lass dich davon jetzt nicht verunsichern. Und ja, hatte dann schon eigentlich so ein paar Stellen, wo ich eigentlich geplant habe zu attackieren, habe dann immer auf die Stellen gewartet und gehofft, dass Christian da mal nicht oder dass er da halt eben mal müde wird. Und dann bin ich aber die Stellen an Position 2 eigentlich mit genauso viel Watt hochgefahren, wie als wenn ich attackieren würde, einfach nur um Blumenfeld da nicht zu verlieren.
Scheiße, krass, okay.
Also war zum Beispiel dieser Berg, wo Gustav im Jahr davor attackiert hat. Den sind wir, glaube ich, auch, ich glaube mit 400 Watt im Schnitt bin ich da hochgefahren. Also die Spitzen waren oft auch so 430 Watt. Und noch extremer wurde es dann nur, also kurz vor Snow Canyon gab es noch einen Wendepunkt. Das war das Einzige, wo ich mal gesagt habe, okay, jetzt ist eigentlich mal entspannt für so ein paar Kilometer. Wollte da dann aber auch irgendwie jetzt nicht vor oder attackieren, da ich wusste, jetzt kommt dann gleich Snow Canyon, da braucht man alle Körner. Und genau direkt kurz vor Snow Canyon ist dann Magnus Dietliff von hinten gekommen und hat die Führung übernommen. Und ja, da wurde es dann nicht einfacher. Und ich habe mir schon gedacht, okay, da holen wir jetzt nochmal richtig viel Zeit auf alle anderen raus, so wie wir da hochgefahren sind. Haben dann auch Miki Tarkold dort gedroppt. Und ich war wieder verwundert, dass Ben Canute da mitfahren kann. Also
unfassbar starkes Rennen gemacht, ja.
Auf jeden Fall. Also der hat mich da auch echt überrascht. Und Snow Canyon hoch, an den steilen Stücken hatte ich, glaube ich, auch so immer so, ja, knapp 430 Watt. Allerdings auch, weil ich dann, und genau mit so einer 65er Trittfrequenz, weil ich einfach keine Lust hatte, da aufs kleine Kettenblatt zu schalten. Deswegen bin ich da einfach hochgegrindet. Magnus Dietle vorne
Lust
weg.
Zu faul. Aber Magnus ist da ja auch so eine Möhre hochgefahren, oder?
Ja, ich weiß nicht genau, ob er sogar einfach fährt mit seinem, ich glaube, er fährt auf jeden Fall einen 62er Kettenblatt, bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es vielleicht sogar einfach ist.
Müssen wir nochmal rausfinden.
Und die letzten 15 Kilometer geht's ja dann lange bergab bis in die Wechselzone und da war es dann auch Magnus, der da der Tempo gemacht hat. Da haben wir dann auch Ben Canute so ein bisschen distanziert. Und ich musste wirklich ganz schön arbeiten, um da dran zu bleiben, mit hoher Trittfrequenz und halt viel klein machen. Aber ja, hab's dann geschafft mit Mark oder kurz hinter Magnus mit Christian in T2 dann als Dritter das Rad abzustellen.
Ja, 10 Sekunden hat er euch nochmal gegeben, da auf dem Bergabstück. Und das war ultra beeindruckend. Ich weiß nicht, ob du das so wahrgenommen hast oder im Nachgang nochmal realisiert hast. Magnus ist mit 10 Sekunden Vorsprung rein, dann du und Christian ist auch nochmal mit 10 Sekunden Rückstand auf dich ihr seid zusammen rein.
Ja.
Und Ben Canute ist dann nochmal mit 10 Sekunden Rückstand rein. Auf jeden Fall ist Christian Blumenfeld, aber dann mit 10 Sekunden Vorsprung auf Dietliff und auf 20 Sekunden Vorsprung auf dich aus der Wechselzone gelaufen. Das heißt, der hat dir in T2 20 Sekunden gegeben, nur beim Wechsel wieder. Und der erste Wechsel war ja auch schon so brutal. Also, was war da denn los,
Herr Funk? Ja, mein zwei
Handschuhe ausziehen.
Ja, genau. Handschuhe ausziehen, das war das eine. Also den einen konnte ich so, also der Weg vom Abstieg bis zu meinen Laufschuhen war sehr, sehr kurz. Das heißt, ich habe es gerade so geschafft, den einen Handschuh so mit den Zähnen so halb auszuziehen, musste aber den dann auch komplett ausziehen und den zweiten Handschuh auch. Und dann noch Socken anziehen und die Schuhe. Ich glaube, Christian ist ohne Socken gelaufen.
Ohne Socken, ja. Ja,
ja, also mein zweiter Wechsel war jetzt nicht so schlecht wie der von Magnus, aber jetzt auch nicht so gut wie der von Christian. Also da könnte ich auf jeden Fall noch was rausholen in Zukunft.
Aber ist das für dich eine Option, überhaupt ohne Socken zu laufen? Weil das ist ja schon, geht das bei dir von den Füßen her oder bist du dann auch tot? Also blasenmäßig und sonst was. Ja, ich hab's einmal bei mir früher, ich kann mich daran erinnern, wenn ich einen Fünfer ohne Socken gelaufen bin, hatte ich schon alles voller Blasen.
Nee, wenn's gehen würde, hätte ich es auch gemacht, garantiert. Also nee, da habe ich leider schon Angst, dass ich dann auf der zweiten Hälfte da zu krasse Blasen habe und dann nicht mal richtig laufen kann. Also was jetzt, wenn ich jetzt nach dem Rennen einfach nur blutige Füße oder Blasen hätte, dann wäre es mir egal. Aber ich habe dann schon Angst, dass es mir im Rennen ja stört, dass es mich im Rennen stört. Und
Ja, das
ja,
wird's nicht, ja.
Ben Canute hatte,
Wie
glaube ich,
ist
auch einen
das
richtig
mit
starken
den Socken?
Wechsel.
Der
Aber
hatte auch
sag
einen
du
richtig
erst.
starken Wechsel, ja. Nee, ich wollte nur mal zu den Handschuhen nochmal ganz kurz fragen. Die auf dem Rad schon auszuziehen, war keine Chance, weil die einfach dann eng sind und verschwitzt und.
Ja, das Problem war, es ging halt die letzten 15 Kilometer bergab. Also da sind wir eigentlich auch die ganze
Ah,
Zeit,
ja.
ja, so 70 km/h gefahren und dann die Diagonal Street, die man dann auch hoch und runter gelaufen ist. Die hat extrem schlechten Straßenbelag. Und ja, da ist eigentlich viel zu gefährlich, da irgendwie einhändig zu fahren. Also da fährt man halt ja, knapp 60 km/h runter, aber muss beide Hände am Lenker behalten, um da nicht der Lenker verreißt bei dem ganzen Schlaglöchern. Und ja, deswegen habe ich es nicht geschafft, die Handschuhe noch beim Fahren auszuziehen. Sonst hätte ich es schon eigentlich ganz gerne so gemacht.
Ja, okay. Gut, haben wir das Mysterium auch gelöst. Noch, um das Radfahren dann komplett abzuschließen, wir sind ja schon in T2. Hast du die Penalty von Sam Long mitbekommen?
Ich habe es erst nach dem Rennen mitbekommen, habe mich dann beim Rauslaufen aber schon gewundert, ja, wie spät der da die Diagonal Street mit dem Rad runtergekommen ist, als ich hochgelaufen bin. Ja, wusste nicht, dass es wegen der Penalty war, aber wusste, dass er um die vorderen Plätze keine Rolle mehr spielen wird.
Ja, okay. Also das dann kriegt man doch mit, wenn du rausläufst, hast noch gesehen, wer wann irgendwo reinkommt. Du wusstest, der kann von hinten schon mal nicht mehr kommen. Wusstest du dann beim Rauslaufen, ob von hinten noch irgendwer dir gefährlich werden kann, wenn du die Athleten so gut gesehen hast, wenn die reinkamen?
Also Mika auf jeden Fall, der kam dann da relativ schnell runter und wusste ja, dass der extrem starker Läufer ist. Aber ja, alle anderen habe ich eigentlich auch noch nicht abgeschrieben. Da kam noch eine relativ große Gruppe, auch mit Gustav. Und als ich dann, vor allem wie ich mich gefühlt habe auf den ersten 5 Kilometern, dachte ich eigentlich, der wird mich noch einige holen.
Ja. Ja,
Und
nimm es
ja.
mal mit. Also bei uns war es so wirklich, wir haben am Livestream gehangen, haben gesagt, ah, okay, Wechsel war jetzt ein bisschen langsamer, aber wahrscheinlich wegen Handschuhen und sonst was. Und jetzt dreht Fred auf und vorne platzt noch Ben Canute, weil er immer platzt und auf Blumi aufläuft. Also da war uns klar, ja, der läuft viel zu schnell raus. Das kann nicht gut gehen. Um das vorwegzunehmen, ist gut gegangen bei ihm. Wahnsinniges Rennen gemacht, der Kollege. Unfassbar. Und bei dir hat man dann sofort beim ersten Splits gesehen, oh Scheiße, das geht gerade auf der ersten Hälfte des Laufs eher nach hinten als nach vorne. Und ja, du hast ja schon am Anfang gesagt, du hast dich auf den ersten 5 Kilometer einfach scheiße gefühlt. Ist es dann einfach ein Kampf oder versuchst du irgendwie das noch rauszuholen, was rauszuholen ist? Oder was machst du in so einer Situation? Wie gehst du damit um?
Also sag mal, letztes Jahr hätte das mich mental deutlich mehr beeinflusst, wenn jetzt mit so schlechten Beinen auf die Laufstrecke zu gehen. Also klar, das einerseits war das Radfahren schon auch hart, und ich laufe dann deswegen dann auch immer ein bisschen langsamer los, wenn das Radfahren so hart ist. Und dann hat mir mein Rücken auch noch extrem weh getan. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Kälte zusammen. Da meine
Das
Waden
hast du
haben,
sonst nicht.
nee, sonst eigentlich ist es kein so großes Problem. Klar, man merkt es dann schon immer ein bisschen, aber ich sag mal so im noch normalen Bereich. Meine Waden haben dann bergauf extrem zugemacht. Und dass die einfach, ja, ich bin auch einfach für das Bergaufstück zu schwer, kann man auch so sagen. Die Laufstrecke kam mir eigentlich alles andere als entgegen. Und vor allem, dass es mit einem Bergaufstück losging, war für mich eben auch ein Problem. Und es war jetzt auch nicht irgendwie kurz bergauf, sondern eben ja 5 Kilometer bergauf.
Ja.
Teilweise auch steiler. Und habe dann da einfach meinen Rhythmus nicht gefunden. Aber habe dann versucht, ja, mich auf mich zu konzentrieren, irgendwie Frequenz hochzuhalten und da einfach durchzulaufen und haben mir eingeredet, dass ich beim Bergabstück dann meinen Rhythmus finden werde und dass ich bis dahin einfach erstmal jetzt, ja, durchziehen muss. Oben gab es dann noch den Golfplatz. Das ist auch so ein bisschen
Dieses
wie so ein,
Grasstück, ne?
ja, es hat sich da angefühlt wie bei so einem Crosslauf eigentlich. Da ging es rechts, links, bergab, bergauf, über Gras, über so kleine Wege. Also das war auch wirklich, wirklich sehr anspruchsvoll und war dann echt froh, als es dann diese lange Straße einfach nur bergab ging und man es da mal so ein bisschen rollen lassen konnte. Ja, da ist mein Schritt dann so ein bisschen aufgegangen, endlich. Für Mika war es dann leider schon zu spät. Der hat mich schon, ja,
Der
genau nach einer Laufrunde eingeholt und da hatte ich dann auch keine Chance mitzulaufen und wusste, dass der da, ja, der war dann auf Position 4, dass
Ja,
der da
der ist
auf jeden Fall vor mir
Blumi-Pace
sein
vorne
wird.
gelaufen oder die Pace von
Ja.
Kanut und Blumenfeld. Aber super lustig, ich hake da nochmal ganz kurz ein, was du gerade erzählt hast, dass du für dieses Bergaufstück zu schwer bist. Das hat man bei Blumenfeld auch gesehen im Livestream. Wo wir das gesehen haben, haben wir gedacht, oh, okay, der ist doch müde, vielleicht dann doch jetzt Kona und dann dieses harte Radfahren, alles von vorne. Aber jetzt, wo du es sagst, kann das natürlich auch ein Faktor gewesen sein, weil ich meine, der hat sich dann festgebissen an Ben Kanut, aber Ben Kanut ist so schnell auf den aufgelaufen. Und Blumi hat sich schon auch immer berghoch, wo es am Anfang richtig steil war, immer umgeguckt. Und du hast schon gemerkt, okay, der fühlt sich irgendwie nicht wohl und irgendwas ist da. Und als dann Kanut kam, hat er sich auch so richtig reingebissen. Und so hast du gesehen, da ging die Vorlage wieder und er hat einfach versucht, nur dran zu bleiben. Und dann nachher oben, wo es dann wieder flacher war, hast du gesehen, das ist wieder ein komplett anderer Blumenfeld gewesen.
Ja, ich habe auch schon am Anfang gemerkt, also ich bin ja echt nicht gut losgelaufen, aber trotzdem habe ich eigentlich gedacht, dass mir da der Blumi und auch Magnus deutlich mehr abnehmen, als sie mir da abgenommen haben. Aber ja, trotzdem, sie haben es noch besser hinbekommen als ich.
Ja.
Aber ja, im Bergabstück kam das Gewicht ja dann zum Vorteil.
Wann hatte ich Miki Tarkold überholt? Weil der ist ja auch noch, hatte ich auch noch überlaufen. Das heißt, erst ist Mika dich überlaufen oder hatte ich überlaufen, dann Miki Tarkold noch. Wann war das?
Also genau, Mika hat mich erst ja genau nach einer Laufrunde geholt. Da wusste ich, okay, der ist weg und der wird vor mir sein. Da hatte ich wirklich keine Chance. Aber genau zu dem Zeitpunkt bin ich eigentlich so ein bisschen wach geworden, habe so meinen Rhythmus gefunden und konnte endlich mein ja normales Tempo laufen. Trotzdem ging es dann erstmal wieder bergauf, wo ich schon gemerkt habe, dass selbst mit den besseren Beinen sind die anderen bergauf einfach schneller als ich. Da ist Miki Tarkold dann auf mich aufgelaufen, hat mich dann ja bei Kilometer 12 überholt, ist dann auch direkt weg. Da habe ich dann wenigstens versucht, noch irgendwie so 500 Meter mitzulaufen. Hab dann gemerkt, ja, das ist zu hart, das schaffe ich nicht, da mitzulaufen. Und ist dann, ja, hatte dann eigentlich mal so gute 30, ja, 20 bis 30 Sekunden Vorsprung, glaube ich. Und ja, dann beim Bergabstück, da sind meine Beine dann aber richtig wach geworden. Also ab Kilometer, ja, 14, oder 14,5 habe ich mal bei den Splits
Krass.
geschaut, wann, wie la
Ja.
lang es gedauert hat, bis meine Splits mal so die Laufzeiten der Top 10 ungefähr matchen und nicht viel langsamer sind. Und ja, bin dann erstmal lange Zeit auf gleichen Abstand zu Miki Tarkold da runtergelaufen. Und dann ist man erstmal nochmal so am Ziel vorbei und noch in die andere Richtung so ein Stück. Es waren nochmal so, ja, so 2,5 Kilometer, glaube ich. Und ja, bin dann richtig schnell eigentlich näher gekommen. Und es war dann bei Kilometer 20 oder sogar bis, ja, nur noch 1 Kilometer vor Ziel, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich wirklich sogar noch auf Schlagdistanz. Und ja, habe es dann geschafft, mich da nochmal zusammen zu zerreißen und das Loch dann in so einem leichten Bergaufstück vorm Ziel zuzulaufen. Und dann hat Miki Tarkold halt auch noch den Fehler gemacht, bei so einer Linkskurve die Außen zu nehmen. Dann bin ich einfach innen links vorbei und habe dann den Sprint angezogen und ja, habe versucht, direkt die Lücke zu reißen und das Momentum mitzunehmen.
Ja.
Ja, und hab's dann eigentlich geschafft, ihn dann da noch zu holen und ja, haben mir auf den letzten 500 Metern noch den fünften Platz geholt.
Geil. Ja, krass. Also das hat man gar nicht so gesehen. Im Livestream war es dann irgendwie so ein bisschen versetzt. Der war irgendwie bei uns ein bisschen hinten dran. Und dann gab es aber schon Tracker und auf einmal nichts gesehen, Fred Vierter. Dann so, hä? Der war doch die ganze Zeit Fünfter. Wo hat er sich jetzt den Mickey noch wieder geholt? Und das haben wir wirklich nicht kommen sehen, weil du ja eigentlich eher in die andere Richtung unterwegs warst, dass du dann bei Kilometer 15 deine Beine noch wiederfindest und ja, es bei war Kilometer schon, 20 noch einen Zielsprint machen
ich
kannst.
Ich sag mal so, es war schon bei allen Rennen dieses Jahr so, dass meine zweite Hälfte stärker war als meine erste. Also ich habe sowohl Weichsee bei der ITU-WM in Samorin und in Zell am See war meine zweite Hälfte sogar schneller als meine erste Hälfte.
Okay, krass, also jetzt, wusste ich nicht.
Es war noch nie, der Unterschied war noch nie so deutlich wie jetzt. Also dadurch, dass ich wirklich die so schlecht, wie ich die ersten 10 Kilometer halt gelaufen bin, habe ich dafür auch extrem viel Energie gespart. Ich konnte halt einfach irgendwie nicht schneller. Aber die Energie hatte ich halt dann auf der zweiten Hälfte und hätte dann auch noch mehr als einen Halbmarathon laufen können.
Oh, ich wollte gerade genau das sagen. Das hört sich für mich eher alles nach Langdistanz an.
Ja, also ist das schon interessant. Also es war ich wirklich schon immer so, dass ich bin noch nie hinten raus langsamer geworden. Also wer weiß, vielleicht wenn wir das mal in der Langdistanz.
Bei mir war es noch nie andersrum. Ja, spannend. Also klar, ich meine, jetzt bei sowas, das kann immer passieren, wenn es dann berghoch geht und das Radfahren war ultra hart. Aber ich wusste nicht, dass bei allen Rennen bei dir dann sogar die zweite Hälfte, also es ist immer irgendwie Negativ-Split gelaufen, bis beim 70-3. Ist ja doch eigentlich eher ungewöhnlich, wenn du nicht unbedingt musst und dann nicht, keine Ahnung, noch wen abhängen musst oder ein Zielsprint oder keine Ahnung was, dass sich es noch steigert. Finde ich spannend, ja. Können wir uns schon mal drauf freuen, wenn du mal eine Langdistanz machst. Aber das ist ja erstmal noch hinten angestellt, leider, aufgrund der PTO und der Preisgeldsituation, wie du immer sagst.
Genau, ja. Und auch so der letzte Kilometer, dann kann ich da noch kurz was dazu sagen. Ich wusste, haben wir heute auch im Rennen dann eingeredet. Klar, ich hatte einerseits noch Energie und dann habe ich mir eben eingeredet, ja, ich habe jetzt das Momentum. Also wenn ich jetzt die Chance habe, Mickey Tarkold dann noch zu überholen, dann jetzt. Und das ist dann so ein Endspurt, sage ich mal, ist dann auch einfach nur eine mentale Sache, weil ich meine, ja, in Mitteldistanz musst du kein 2,50er Pace laufen, um dann einen Endspurt zu gewinnen. Da reicht dann auch schon einen 3,10, 3,15er Pace, beziehungsweise es ging halt auch bergauf. Ich glaube, der letzte Kilometer, ich bin ohne Uhr gelaufen, aber durch mein Stride wusste ich, der letzte Kilometer war dann in 3,20, aber halt bergauf. Und ja, da reicht das Tempo dann auch meistens, um so ein Endspurt dann auch zu gewinnen. Und ist dann hauptsächlich dann auch mental, um dann nach 3,5 Stunden nochmal alles aus sich rauszuholen. Und ist dann danach natürlich auch ein umso besseres Gefühl, wenn man da bis zur Ziellinie nochmal fighten konnte. Und ja, Langdistanz ja, also ist für nächstes Jahr wahrscheinlich noch nicht geplant. Es sei denn, die PTO macht in ihr PTO-Tusch eine Langdistanz rein, dann würde ich es mir vielleicht anders überlegen. Aber sonst würde ich mich erstmal auf jeden Fall auf die PTO-Tour konzentrieren, die halt über die 100...
Ich ruf da nochmal an.
die über die 100 Kilometer Distanz ist und wenn ich mich darauf auf die 100 Kilometer Distanz konzentrieren will, würde einfach so Langdistanz mit Langdistanzvorbereitung nicht reinpassen. Aber dann 2024 schaut die Sache dann wahrscheinlich schon anders aus.
Ja, irgendwann kannst du dich nicht mehr davor drücken. Da wollen wir dich alle auf der Langdistanz racen sehen. Warten wir mal ab, was passiert, was die PTO so announced. Ich wollte nur mal eben ganz kurz drauf zurück auf dieses Mentale jetzt auch wieder in Zielsprint und auch das Mentale hinter Blumi herfahren und Platten haben oder nicht Platten haben und das Game. Also da war das ganze Rennen bei dir schon so auch viel Mindgame, oder?
Ich glaube, das ist auch eine Sache, die neben meiner Leistung im Vergleich zu letzten Jahr auch deutlich besser geworden ist, ist so einfach das Mentale. Und ich glaube, das ist einfach auch der Grund, wieso ich jetzt dieses Jahr so oft meine Leistung im Rennen einfach abrufen konnte und dementsprechend dann ein gutes Rennen hatte. Ich meine, letztes Jahr hatte ich 4 gute Rennen, aber auch 4 richtig schlechte. Und bei den richtig schlechten war es jetzt nie so, dass ich irgendwie einen schlechten Tag hatte. Klar, ich hatte keinen guten oder perfekten Tag. Und das hat mich im Rennen dann halt einfach mental gestört. Und da haben mich dann halt so Kleinigkeiten einfach, ja, sag ich mal, besiegt, dass ich da dann im Kopf komplett aufgegeben habe und das Rennen dann umso schlechter war. Und jetzt dieses Jahr habe ich es halt eben oft auch geschafft, aus einem nicht perfekten Tag einfach das Beste aus mir rauszuholen. Und das reicht dann am Ende auch für eine gute Leistung. Ich glaube, am stärksten war es wahrscheinlich in Edmonton, wo ich, würde ich schon sagen, eher einen schlechten Tag erwischt habe. Aber trotzdem wurde ich am Ende Fünfter, einfach weil ich mich dann taktisch cleverer angestellt habe, einfach im Rennen es geschafft habe, meinen Plan da spontan irgendwie zu ändern und dann halt nicht auf dem Rad zu attackieren, genauso wie jetzt. Und dann wird es am Ende halt nicht po der Sieg oder das Podium, aber halt trotzdem noch ein starker fünfter Platz. Und das sind eigentlich die
Ja, und im
Rennen.
Championship-Rennen ist ja genau das Richtige,
Ja.
ne? Ja.
Ja,
Weil
und.
am Ende wird es ins Podium oder Platz 20, wenn du dann doch attackieren gehst und das dann, ja, dann nimmt man doch lieber 5.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bei dem Rennen irgendwie aufs Podium gekommen wäre. Ich glaube, das Podium war, ja, da hätte ich schon einen extrem starken Tag gebraucht und hätte auch auf jeden Fall auf dem Rad attackieren müssen und da wegfahren. Aber Magnus und Christian war auf dem Rad so stark, ich glaube nicht, dass ich das geschafft hätte.
Ja.
Und ja, Ben Canute war auch wirklich extrem stark. Es freut mich auch eigentlich richtig für ihn, da er wirklich ja kein gutes Jahr hatte und gerade bei so Athleten, die dann schon wieder von allen, auch inklusive mir, einfach abgeschrieben werden und dann machen die so ein starkes Rennen. Er wird da Zweiter, das freut mich echt für ihn. Ja, und auch, ja klar, Christian Blumenfeld, da braucht man nicht drüber reden und Magnus Tietew, auch stark, hätte ich nicht erwartet, dass der 3 Wochen nach Kona da so stark performt. Und dann natürlich Mika, der, ja, kann man sagen, ist einfach, hat auch einfach Talent, ist brutal und wird, denke ich mal, noch ein Konkurrent für die nächsten Jahre sein.
Definitiv, definitiv. Und vor allen Dingen, es scheint auch so, also wir müssen jetzt mal mit ihm quatschen, aber von außen betrachtet, wenn du das Rennen wieder geguckt hast, hat er wieder komplett sein Rennen gemacht. Ne? Ich meine, der war halt alleine unterwegs auf dem Rad, hat da einfach wieder seine Show durchgezogen, ist am Anfang noch mit Eden gefahren, hat dann irgendwann gemerkt, Eden kann nicht so, ist nach vorne gegangen, dann war Mika die ganze Zeit vorne und Eden wurde dann ja auch noch gedroppt und er ist irgendwie ganz alleine hinter euch hergefahren und so zwischen den Gruppen. Und konnte da so sein Rennen machen, ist dann auch noch ultra stark gelaufen. Also das war schon auch mega geil mit anzusehen, wenn man sieht, was da vorne für Radmonster unterwegs waren. Und klar hat er verloren, aber jetzt auch nicht so, wie man eigentlich es erwarten würde, wenn da vorne irgendwie du, Blumi, Ditlev vorne drauf drücken. Da ist ja eigentlich kein Kraut gewachsen dann dagegen.
Ja, auf jeden Fall. Er hat da trotz seiner Verletzung dieses Jahr, denke ich mal, auch richtig Fortschritte auf dem Rad gemacht. Und ja, laufen konnte er vorher auch schon richtig gut. Und das ist auch so das Einzige, was mich persönlich einfach, sag ich mal, an meinem Rennen oder an meinem fünften Platz noch stört, ist halt, dass Mika mich noch geholt hat und ich dann nur zweitbester Deutscher war.
Ja,
Klar,
das glaube ich.
absolut verdient, und freut mich auch für ihn. Das ist keine Frage, aber am Ende will mir ja dann doch die anderen schlagen und in Zukunft gebe ich den 3,5 Minuten Vorsprung nach dem Radfahren nicht mehr so einfach her. Vor allem ist er denen einer Runde zugelaufen und
Ja, ganz am Anfang,
das ist
ja.
mir schon fast ein bisschen peinlich. Also ich denke, mit einer normalen Laufleistung wäre das Ganze ein bisschen interessanter geworden. Aber ja, es liegt an mir, das nächste Mal besser zu machen und ihm da es ein bisschen härter zu machen.
Sehr gut, da sind wir schon mal alle gespannt drauf. Aber erstmal um St. George jetzt hier zu beenden, steht ja, wir haben auch schon, immer schon ein Stündchen auf der Uhr, steht jetzt mal die große Off-Season auf dem Plan. Und ich habe mir da nochmal ein paar Fragen zur Off-Season bei dir aufgeschrieben. Und zwar erstmal so ein bisschen, wie lange machst du überhaupt jetzt Off-Season? Ist das fix geplant?
Also ich mache immer 2 Wochen erstmal wirklich gar nichts. Ja, will dann einfach erst im Kopf so ein bisschen frei werden vom Sport und Triathlon und ja, Energie sammeln, vor allem auch mental. Und dann habe ich nämlich am Ende der 2 Wochen einfach wieder so viel Bock, dass das Ganze wieder für 48 Wochen anhält. Ja, jetzt gerade genieße ich es noch gar nichts zu machen, aber in einer Woche schaut das Ganze dann wahrscheinlich schon anders aus und ich würde am liebsten schon irgendwie aufs Rad oder laufen, aber versuche mich dann immer noch wirklich die 2 Wochen davon abzuhalten und dann habe ich nochmal so 1-2 Wochen ohne Trainingsplan, fit for fun, heißt es bei Dan immer.
Ja, wo okay, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob du da schon, wie jetzt im letzten Podcast von Nils gefragt, ob du da jetzt für die Offseason die Taktik mit Dan schon besprochen hast und ob du uns diesmal daran teilhaben lässt oder ob die Offseason-Taktik auch geheim ist. Oder habt ihr da auch 3 Pläne?
Genau, da haben wir auch Plan A, Plan B und Plan C. Ja, ich gehe auf jeden Fall gut vorbereitet in die Offseason. Habe jetzt auch noch ja,
das ist gut.
Auch noch den Effekt vom Höhentrainingslager. den werde ich jetzt in der Offseason auch nutzen. Man hat ja danach so nach 3 Wochen auch nochmal so einen guten Effekt.
Und jetzt dann nach St. George habt ihr da schon geguckt, wer jetzt in der Offseason wer die größten Gefahrenstellen, die größte Konkurrenz ist?
Genau, das erste Rennen der Offseason gab es schon direkt am Samstagabend. Ich glaube, da habe ich ganz gut performt. ich würde sagen, knappes Podium hinter Martin van Riel und Janna.
Ah, okay. Also ja, Martin van Riel ist ja auch ein bisschen unfair. Der hat ja schon vor St. George die Offseason eingeläutet und der war ja schon ein bisschen mehr im Offseason-Trainingsmodus. Den kannst du eigentlich nicht dazu zählen. Das ist wie Doping.
Du weißt, wie es ist. Es gehört dazu, einfach auch frisch und fit an der Startlinie zu stehen. Und das hat Martin van Riel einfach am besten von uns gemacht und ja, wir waren da einfach nicht vorbereitet genug.
Okay, also war dann das Training für die Offseason bei dir diesmal semi-optimal. Ich hoffe, das gehst du dann fürs nächste Rennen in der Offseason ein bisschen besser an.
Rennen der Offseason ist ja immer schon so ja, man braucht einfach so ein bisschen, um reinzukommen. Standortbestimmung. Genau, ja. Und ja, das zweite läuft dann meistens schon besser, ja.
Sind die nächsten Rennen denn schon geplant? Also eins ist wahrscheinlich dann Saisonhighlight mit der Selfish Awards Night, denke ich mal. Oder hast du noch größere Rennen schon in der Offseason jetzt drin? Und ich schließe noch direkt eine Frage an. Plant Dan dir die auch in Training Peaks, dass du die auch auf grün schalten kannst?
Ja, genau, die Selfish Night ist dann der Saisonabschluss. Oder Offseason-Abschluss. und das Highlight und ja, aber auch davor werde ich noch ein paar Rennen als Vorbereitung einstreuen, um ja das Training da so ein bisschen aufzulockern und ja auch mal so die Wechsel und so zu üben und in die Routine reinzukommen.
Aber genau, das üben ist geil.
Das Ganze steht auch in Training Peaks, da kann man ja auch die Wettkämpfe eintragen und da steht da auch ganz groß Selfish Night, noch 4 Wochen bis zum Event.
Und um jetzt hier den Podcast dann damit abzuschließen, noch die letzte wichtigste Frage. Also als Profiathlet, wie viel Recovery Days hast du denn nach einem Off-Season Race?
Also am Tag danach ist schon sehr schwer. Also ist anders als in der Season. So nach einer Mitteldistanz ist meistens 2 Tage danach der härtere Tag. Aber ja, in der Offseason ist der Tag danach dann schon der anstrengende. Und da muss man das Training wirklich ja so langsam wieder aufbauen, Step by Step. Erstmal ein paar regenerative Einheiten. Und dann die kann man langsam wieder in die High-Intensity-Einheiten.
Sehr gut. Das ist also mit, wir beschließen den ersten What the Funk Podcast mit Off-Season Racing Tipps für die nächste Party. Und ich würde sagen, das ist ein super gutes Ende und damit verabschieden wir uns hier aus der ersten Episode. 1:10 haben wir gemacht, ein kleines Intro müssen wir noch aufnehmen. Also ich würde sagen, runde Sache und wir hören uns dann in 4 Wochen wieder.
Ja, danke dir, Steigi.
Es sei denn, es passiert irgendwas super Witziges, wo wir unbedingt drüber reden müssen, auf diesen Off-Season-Races nochmal. Dann vielleicht schieben wir nochmal eine Episode dazwischen. Aber sonst würde ich sagen, irgendwas um den 1. Dezember rum.
Genau, in 4 Wochen zum Trainingsstart für die neue Saison. Dann können wir vielleicht auch schon drüber quatschen, wie mein Plan für 2023 ist. Und ansonsten gibt's den Off-Season Report.
Recap.
Off-Season Recap.
Off-Season. den Race Report Off-Season. Das schreibe ich mir direkt auf. Wir haben quasi schon den Titel jetzt für nächste Episode. Race Report Off-Season. Ah, das gefällt mir gut.
Genau, aber um das Ganze
so können wir starten.
Um das ganze Thema vielleicht nochmal ja, bisschen erst abzuschließen. Also ja, wie gesagt, ich mache 2 Wochen gar nichts und dann 1-2 Wochen ja. Fit for fun. Also jeden Tag versuche ich dann so ein bisschen was zu machen, worauf ich Bock habe. Und ja, freue mich auf ein bisschen Time off, bisschen Zeit mit Jana verbringen. Und genau, dann geht's Ende November wieder mit dem Training für die neue Saison los und ich habe jetzt schon richtig Bock, hab mich vor St. George auch mehr auf die Offseason gefreut als jetzt danach eigentlich. Jetzt, wo ich in der Offseason bin.
Ach krass.
Einfach weil ich jetzt auch mich richtig gut fühle, überraschenderweise. Trotz Jetlag, also bin jetzt auch schon wieder zurück in Deutschland seit gestern. Und meine HRV und mein Ruhepuls sind auch so gut wie seit 7 Wochen nicht mehr. Deswegen hätte ich sogar wahrscheinlich noch ein richtig gutes Rennen machen können, aber ja, es war eine lange Saison, eine erfolgreiche Saison und man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, aber freue mich schon auf 2023.
Sehr geil, so ist ja auch besser. Dann hast du es ein bisschen langfristig aufgebaut, anstatt dich jetzt noch irgendwie beim letzten Rennen zu verheizen, wo du denkst, du wirst gut und es wird dann doch nicht gut und dann verschiebt sich die Offseason wieder, der Build-up verschiebt sich und so kannst du mal wirklich 4 Wochen die Seele baumeln lassen und dich richtig erholen und dann bin ich gespannt, was du erzählst, was die Pläne sind für 2023.
Genau.
Geil. Dann machen wir hier einen Punkt und sagen, bis in 4 Wochen.
Dann bis in 4 Wochen. Wir sehen uns schon früher.
Zur Offseason.
Ciao.